Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sebastian Blomberg liest weiter aus dem autobiografischen Roman Abschied von Sebastian Haffner. Der Autor war 24 Jahre alt, als er ihn 1932 geschrieben hat. Erschienen ist das Buch aber erst posthum in diesem Jahr. 1932, da hieß Sebastian Haffner noch Raimund Pretzel und war Jurist. Schon damals hat es ihn aber eher zur Literatur gezogen. Der Raimund im Buch unternimmt eine Reise zu seiner herrlichen Teddy, eigentlich Gertrud Josef, die er in Berlin kennen und lieben gelernt hat. Aber als er sie in Paris wieder sieht, ist die Beziehung eigentlich schon Geschichte. Teddy lebt in einem billigen Hotel, studiert an der Sorbonne und wird von einer ganzen Reihe junger Männer umschwärmt. Da ist zum Beispiel der stets korrekte Horwitz, der mysteriöse Mr. Andrews oder der schöne Franz Fischauer. Ein kleiner Trupp von Lebenskünstlern, mit denen gemeinsam Raimund den Augenblick feiert, die Freundschaft, die Toleranz und die Weltoffenheit von Paris.
Ich war damals ein halbes Jahr Referendar und saß am kleinen Amtsgericht in Rheinsberg und ging schon ein wenig als amtliche Person einher und wandte mein nagelneues Examenwissen auf die alten Teilprozesse der Bauern an und die Klatschprozesse der Kleinbürger und die Alimentenprozesse der jungen Leute. Die Krise war noch nicht richtig erfunden. Ich hatte einen anständigen Wechsel von meinem Vater und aß jeden Tag ein ausgezeichnetes Mittagessen im Ratskeller und nachmittags trank ich Kaffee bei Hoffmann und aß dazu ein Stück Torte mit Sahne. Es gab dreierlei Torten bei Hoffmann, mit denen wechselte ich ab. Dann ging ich schwimmen oder ich spielte Tennis mit meinen Kollegen von Seefeld und mit dem Rechtsanwalt Port und abends trank man auf dem Marktplatz Bier mit dem Assessor Thielenhaus oder dem Oberförster Bartels und man erzählte sich lachend die neueste Klatschgeschichte. Und freitags ging man ins Kino. Und bei schlechtem Wetter saß ich rauchend zu Haus und legte die Beine aufs Bett und las dicke Romane. Balzac und Fontane und Gottfried Keller und Tolstoi. Manchmal hatte ich kleinen Krach mit dem Richter, den ich nicht leiden konnte. Und ich achtete immer darauf, dass ich mir keine Blöße gab und bekam schon ein bisschen Geheimratsecken. Ja, sagte ich, und ich war wirklich ganz ernst. Auch hatte ich rote Backen dabei. Ja, du hast recht. So ist es richtig. So muss man leben. So ist es viel, viel richtiger und schöner und besser, als wie ich es hier mache. Nachher war es fast so, als gehörte ich dazu und hätte alles mitgemacht. Wir nahmen das erste Auto aus der langen Reihe, die vor Schottenhamler am Tiergarten wartete, und in diesem Auto küssten wir uns. Es war die Nacht vom 31. August auf den 1. September 1930. Und es wurde spät. Und als ich noch auf Irrwegen nach Haus strebte, begann es auf einmal ganz leise und warm zu regnen. Fuhr am nächsten Tag nicht nach Rheinsberg, gab an, ich hätte einen Hitzschlag bekommen. Saßen im Palais am Zoo, tanzten. Eine spanische Tangokapelle spielte, tolle Leute. Sangen dazu mit ihren Männerkehlen, stark dröhnend, Beschwörung und Schlachtgebet. Teddy wusste jeden Text. Fuhren nachher in einem offenen Auto am Landwehrkanal entlang, unter Bäumen. Es war noch hell. Plötzlich fing Teddy an, leise die Tangos zu singen, Schilfgemurmel, Wiegenlied. »Donde ist das, Corazon?« Sie unterbrach sich. »Weißt du, was das heißt?« »Das heißt, wo bist du, Herz?« »Und dann gibt es eins, das kannst du dir selbst übersetzen. Caminito amigo. Verstehst du?« »Nicht?« »Und du willst Latein und Französisch können?« Sang wieder. Ich war jetzt im Gange. Es war nichts mehr aufzuhalten. Es war, als hätte ich von einem schlimmen Kraut gegessen. Ich war nicht mehr bei mir, die Zigarette zwischen meinen Fingern zitterte, die alten Tage tanzten wie die Irrlichter um mich herum. Rheinsberg. Mein komisch vollgestelltes Zimmer, die kahlen Stuben auf dem Gericht. Ich reiße wieder Fenster auf, laufe im Park herum, zähle wieder die Tage, die Stunden. Ich stehe wieder auf dem kleinen Bahnhof, es ist Sonnabend um 10:45. Ich höre Teddy am Telefon. Hallo? Wir spielen Tennis auf dem Heidelberger Platz. Warme, leicht dunstige Luft. Auf dem Laubengelände nebenan feiert man ein ländlich-herbstliches Fest. Hornklang und Bums schaukelt in der Luft. Wir gehen die Uferstraße entlang, wo Teddy wohnt, Teddy erzählt von ihrer Schule, von Freundinnen, die sie wiedergesehen hat. Über dem Wasser steht der Mond. Montag früh, 5:30. Der Wecker rasselt wieder. Ich fahre wieder aus dem Schlaf, vor mir eine Woche Rheinsberg und Wüste. Wir sitzen im Kino, warmes Rot, Hitze. Schmeichelnd bequeme Sessel auf der Armlehne liegen unsere Arme beieinander, wie zwei Eidechsen in der Sonne. Es gibt Sous les Toits de Paris. Das musst du mir auch zeigen, sage ich. Und das auch. Sie sagt, aber gern. Dass ich sie besuche, ist längst ausgemacht. Heidelberger Platz. Regen. Wir sitzen vorne im Clubhaus. Erst zu dreien, dann muss Jochen fort. Wollen wir Jochen nicht die letzte Ehre geben, sage ich. Komm, Jochen, sagt Teddy. Wir wollen dir die letzte Ehre geben. Und wir bringen ihn hinaus. Nachher hat es abgeregnet, nasse Luft, Geruch von Gras und Herbst. Dämmerung und Laternen. Wir gehen eine lange, breite Straße entlang. Das Auto, in dem wir zum ersten Mal nächtlich verzankt sitzen, noch gar nicht schlimm verzankt. Was wusste ich damals von Zank? Bist du mir eigentlich böse? Sagt Teddy. Ich weiß nicht, sage ich. Nein, ich bin etwas unglücklich. Es ist nicht ganz die richtige Antwort. Wir schweigen. Die trübe Lampe dieses Autos ist unvergesslich. Unvergesslich wie das Straßenschild der Straße, in der wir versöhnt nachts lange hin und her spazieren. Sie heißt Wichmannstraße. Die letzten eiligen Tage, die vielen Besorgungen, Konsulate, Reisebüros, Straßenbahnen. Auch ist es Oktober geworden, tiefer Herbst. Am Abschiedstag regnet es, wir stehen mittags gegen 2 oder 3 in der Uferstraße, wo Teddy wohnt. Auf dem Wasser müht sich eine Zille mit 3 Kohlenkähnen ab. Sie pufft stöhnend und eifrig ihren schwarzen Dampf in den Regen hinauf. Dann ist Teddy weg. Die Zille ist noch da. Stöhnend und eifrig pufft sie ihren schwarzen Dampf in den Regen hinauf. Ich höre es noch. Man soll nicht so unvernünftig viel Zigaretten rauchen, namentlich nicht so scharfes Zeug wie Gitane Rouge. Man macht sich verrückt damit. Aber noch viel weniger soll man in Erinnerungen wühlen. Erinnerungen sind das Schlimmste, was es gibt. Da rennt man herum und raucht wie ein Irrsinniger und fängt ohne Grund an zu pfeifen und wirft sich aufs Bett und springt wieder auf und kratzt sich am Kopf, als ob man Läuse hätte. Zum Schluss, wenn man sich endlich wieder klargemacht hat, dass es eben doch vorbei ist, ist man in einem Zustand, als hätte man sich die Seele irgendwo festgeklemmt. Es tut scheußlich weh, beinahe wie ein geklemmter Finger. Als Teddy kam, gegen 12, lag ich mit gänzlich verklemmter Seele auf meinem Bett. Es klopfte. Ich sprang auf und rief, bitteschön? Es war also Teddy. Guten Tag, sagte ich. Das ist nett, dass du kommst. Wieso? Sagte sie. Ich habe es doch versprochen. Es ist trotzdem nett, dass du kommst, sagte ich. Ich will nicht unhöflich sein, sagte sie, und dir nicht dauernd widersprechen. Ich wüsste auch nicht, mit welcher Begründung du es könntest, sagte ich. So war ich. Willst du nicht Platz nehmen? Wie geht es dir inzwischen? Sie ließ sich in den Sessel fallen. Es war ein großer, roter Sessel, das wichtigste Möbel meines Zimmers. Gewaltig von Formen, sehr bequem und sehr ausgesessen. Und Teddy machte sich wie eine Sofapuppe darin aus. Ach, sagte sie, ich bin ganz furchtbar müde. Ja, sagte ich. Ich will dich auch nicht mehr lange dem Bett entziehen. Nimmst du noch eine Birne oder eine Banane oder willst du rauchen? Unmöglich, sagte Teddy. Keine Banane oder eine Apfelsine, nichts? Nein, bitte nicht, nicht quälen, es ist unmöglich. Ich war betrübt. Ich ging auf und ab. Und wie war dein Besuch? Fragte ich. Sie belebte sich etwas. Ach, nett, sagte sie. Mrs. Wiggins ist sehr fein und die Wohnung so richtig alter Reichtum, weißt du? Alte Möbel und sehr schönes Porzellan. Und fabelhaften Tee gab es übrigens. Besseren Tee als im China-Restaurant? Fragte ich. Wir aßen oft in einem chinesischen Restaurant zu Mittag, wo es herrlichen chinesischen Tee zu trinken gab. A discretion noch dazu. Ich weiß nicht, sagte sie. Anders. Indischer Tee. Ich mag indischen Tee nicht so wie chinesischen, sagte ich. Ich finde indischen eigentlich doch auch sehr schön, sagte Teddy. Man kann es nicht so vergleichen. Irgendwie doch, sagte ich. Indischer Tee hat so viel Materie. Um das Aroma zu schmecken, muss man so viel einfach grob Bitteres mit in Kauf nehmen. Bei dem chinesischen Tee hat man das Aroma ganz rein. Ich weiß doch nicht, sagte sie. Doch, sagte ich. Teddy seufzte wie jemand, dem man es nicht leicht macht. Sie sah mich komisch an. Und was hast du inzwischen gemacht? Sagte sie. Ach, bisschen Huxley gelesen, sagte ich. Sehr schön übrigens, wirklich. Ja? Nicht nur schön, sondern sogar, na eben richtig, sagte ich. Das ist ein ganz großer Dichter. Ha, das finde ich hübsch, dass du das sagst, sagte Teddy, und ich traute meinen Ohren nicht. Wieso? Sagte ich. Na, er ist doch sozusagen dein Konkurrent, sagte Teddy. Hier muss ich wohl zugeben, dass ich in meiner Jugend ein wenig auf dem literarischen Gebiet dilettiert habe. Ich lachte. Na, Konkurrent, sagte ich. Genau so, wie die Bergner deine Konkurrentin ist. Teddy schwieg. Ich hatte eine hübsche Begabung darin, in ihre Wunden zu fassen. Übrigens ist chinesischer Tee doch schöner als indischer, sagte ich. Teddy schwieg. Aber Huxley ist ein großer Dichter, sagte ich. Da ist eine Stelle drin, wie ein Mensch namens Spandrel stirbt. An und für sich kein sympathischer Mensch, aber weißt du, ich schwankte einen Augenblick, ob ich die Stelle erzählen sollte und fand plötzlich, es sei ja doch alles so aussichtslos und sagte nur in possierlichem Ton, ich war aufrichtig ergriffen. Das ist schön, sagte Teddy. Ja, sagte ich. Es wird überhaupt manches Gute geschrieben auf der Welt. Ich kann dir nicht sagen, sagte Teddy, wie müde ich bin. Ja, Teddy, sagte ich. Ich stand dicht vor ihr, aber sie anzufassen traute ich mich doch nicht. Wir waren zu sehr verkracht. Dafür lächelte ich, und da ich mich nicht traute, sie anzufassen, fiel das Lächeln etwas melancholisch und spöttisch aus. Du musst dich morgen hübsch ausschlafen. Du hast doch nichts vor vormittags? Nein, sagte sie. Aber ich wache ja doch um 9 auf. Du kannst ruhig um 9:30 anklopfen. Gern, sagte ich. Aber willst du wirklich nicht länger schlafen? Sie schüttelte den Kopf. Und wenn ich wirklich länger schlafe, dann wache ich von deinem Klopfen allein auch nicht auf. Gut, sagte ich. Schlaf dich schön aus. Sie stand auf. Du auch, sagte sie. Ach, bin ich müde. Ja, sagte ich. Umso schöner wirst du schlafen. Schlaf schön. Ich will's versuchen, sagte sie. Gute Nacht. Gute Nacht. An der Tür entschloss ich mich, ihre Hand zu küssen, und ich tat es mit Höflichkeit und sagte noch einmal, Gute Nacht. Gute Nacht, sagte sie. Dann ging sie die Treppe hinauf zu ihrem Zimmer. Es war eine enge, sehr steile Treppe mit einem bunten Läufer darauf. Ich machte noch das Fenster auf, um den Rauch herauszulassen. Es kam kalt herein. Ich merkte plötzlich, dass ich auch sehr müde war oder eigentlich mehr zerschlagen als müde. Ich war aber nicht eigentlich unglücklich, auch nicht glücklich, gewiss. Ich hatte mir zu viel von dieser Reise versprochen. Was eigentlich alles? Wahrscheinlich Wunder. Ich gähnte. Immerhin, dachte ich. Als ich gestern zu Bett ging, war es schlimmer. Ich löste Fräulein Goos Uhr von meinem Handgelenk und zog sie auf und legte sie auf den Nachttisch. Dabei überlegte ich gewohnheitsmäßig 9:30 Verabredung Teddy, 8:30 aufwachen, also 8 Stunden Schlaf. Ich machte das Fenster wieder zu und zog mich aus und legte mich in mein großes französisches Ehebett. Zum letzten Mal. Schade, dachte ich und gähnte. Und das Letzte, was ich dachte, ehe ich einschlief, war, na. Ich erwachte davon, dass meine Tür geöffnet wurde und Licht entstand. Ich erwachte nicht von einem Schlage, sondern ich fuhr gewissermaßen mit einem Fahrstuhl viele unterirdische Stockwerke hinauf, ehe ich ans Tageslicht kam. Und in jedem Stockwerk hatte ich irgendeinen halbwachen Gedanken. Der erste Gedanke war, Teddy, wie in den Romanen. Aber das ist ja unmöglich. Aber das ist ja unmöglich, war schon fast der zweite Gedanke. Der zweite Gedanke war, Idiot, sowas zu denken. Der dritte Gedanke war, Hilfe, Räuber. Der vierte Gedanke war, jemand hat sich im Zimmer geirrt. Warum schließe ich auch niemals ab? Dann war ich an der Oberwelt. Ich sah, dass es Franz Frischauer war. Er machte Licht und kam ganz herein und machte die Tür hinter sich zu. Ich war noch etwas verwirrt. »Guten Tag«, sagte ich. Dann richtete ich mich auf und sah nach Fräulein Goos Uhr. Fräulein Goos Uhr war wieder einmal capriciöse gewesen. Sie stand auf irgendeiner unmöglichen Zeit. »Wie spät ist es denn eigentlich?«, fragte ich. »Tja, Sie müssen schon entschuldigen«, sagte Franz. »Wird 7 sein oder so drumherum. Ich bin ja sehr betrübt, dass ich hier einen Schlaf unterbrechen muss, aber ich muss Ihre Hosen haben.« »Meine Hosen?« sagte ich und glaubte zu träumen. »Ja«, sagte Franz Frischauer, »denn es ist schon zu hell, um auf den Straßen ohne Hosen spazieren zu gehen.« Er hob mir ein langes und kräftiges Bein entgegen, und ich sah, was ich bisher nicht bemerkt hatte, dass er in der Tat unter dem Mantel nur mit Unterhosen, Socken und Halbschuhen bekleidet war. »Ich hab ja eine Wut«, sag ich ihnen. Ich fing an, laut zu lachen. »Sie lachen«, sagte Franz und machte ein komisch gekränktes Gesicht. »Da lachen Sie nun. Ich hab ja solch eine Wut. Jetzt verstehe ich plötzlich, dass die Franzosen eben doch der Erbfeind sind. Ich könnte mit Maschinengewehren schießen, sage ich Ihnen. Das waren meine guten blauen Hosen.« »Was haben Sie denn mit Ihren Hosen gemacht?« Ich lachte immer noch. »Das weiß ich ja eben nicht«, sagte Franz. Inzwischen ging er zum Spiegel und betrachtete sich. »Ich sehe gut aus«, sagte er. »Was? Sehen Sie mal hier und hier. Ich könnte gleich als Strichjunge gehen. Da würde ich mir wenigstens eine neue Hose verdienen.« Er war aufs Heftigste geschminkt. Auf jeder Backe hatte er einen roten Klecks, dazu knallrote Lippen, und die Augenbrauen waren ihm mit Kohle nachgezogen. Ich war keines Wortes mächtig. »Und hier«, sagte er, »wollen Sie vielleicht mal riechen?« Er hielt mir seinen Kopf unter die Nase. »Merkwürdig, was?« sagte er. Er roch in der Tat merkwürdig. Nicht nach Tabak oder nach Alkohol oder wie man sonst morgens um 7 normalerweise riechen kann, sondern ganz merkwürdig. Ich konnte nur sagen, versenkt. »Versenkt«, sagte ich. »Ja«, sagte er. »Würden Sie keine Wut haben, wenn Sie versenkt riechen? Ein Wunder, dass ich überhaupt noch Haare auf dem Kopfe habe.« »Hat man Ihnen die Haare abgesenkt?«, sagte ich. »Weiß ich, was man getan hat«, sagte Franz. »Ich bin ja so wütend, sag ich Ihnen. Ich möchte gleich Krieg gegen Frankreich führen, aber so richtig, mit Gift und Galle. Ich möchte mit Maschinengewehren schießen. Oder was gibt es denn noch? Gasbomben.« »Flammenwerfer«, sagte ich. »Flammenwerfer«, sagte er. »Das möchte ich. Ich habe eine hübsche Wut im Bauch.« »Was haben Sie denn bloß gemacht?«, sagte ich. »Gar nichts«, sagte er. »Das ist ja eben. Bissel getrunken.« »Wissen Sie, wie Sie mich im Stich gelassen haben gestern Abend? Hab ich mir ja erst gesagt, also gut, gehe ich auch nicht trinken, will ein bisschen arbeiten. Hab auch gearbeitet bis gegen nachts um 11, aber wissen Sie, es fleckte nicht. Geht's Ihnen auch manchmal so, da schreiben Sie und streichen durch und schreiben wieder und streichen wieder durch und nachher haben Sie 3 Stunden geschrieben und steht nichts da?« »Sehr gut kenne ich das«, sagte ich. »Das ist, um an Gott und der Welt zu verzweifeln. Sehen Sie?« sagte er. »So ging's mir, als Sie mich gestern Abend im Stich gelassen haben.« Er hatte ein eigenes boshaftes Lächeln, das er gern anwandte und das ihm gut stand. Ich lächelte auch und sagte nichts. Er fuhr fort. »Da habe ich mir eben gesagt, geh, was hilft schon. Geh noch ein bisschen sumpfen. Na, dann habe ich erst im Sphero gesessen, dann bin ich noch ins La Veuve Tichant gegangen, habe auch Leute getroffen, habe ihnen noch Bier spendiert, so bin ich gewesen. Sind dann den Boul'Mich' heruntergegangen, haben auch hier und da noch ein bisschen gesessen.« »Bekannte?«, sagte ich. »Na«, sagte er, »was weiß ich, Bekannte. Was man schon so Bekannte nennt, ich kenne sie nicht.« »Ach«, sagte ich, Na und dann?
Dann weiß ich eben nicht, sagte Franz. Dann muss man wohl so eine Art Lustmord an mir begangen haben.
Finden Sie das zum Lachen?
Ich weiß noch, ich habe mich gewehrt. Aber was werden Sie tun, wenn man Ihnen die Haare absenkt?
Haben das Ihre Bekannten getan, sagte ich. Denen Sie Bier spendiert haben, das finde ich sehr undankbar.
Weiß ich, ob's die waren, sagte er. Ich weiß nur, dass ich meine guten blauen Hosen los bin. Die schwimmen jetzt schon, na, wohin mündet die Seine? Im Kanal, was? Im Atlantischen Ozean? Nächstens werden sie in Amerika antreiben.
Hat man sie ins Wasser geschmissen, fragte ich.
Wen? Mich? Die Hosen, ja. Glaub ich wenigstens, mich hat man in einen Brunnen gesetzt.
In einen Brunnen? Was lachen Sie denn immer? Denken Sie, es ist schön, in einem kühlen Brunnen zu sitzen, nachts im Februar?
Davon bin ich zu mir gekommen. Da war's mir am Popo so kalt. Und wie ich zu mir komme und hinfühl, sitze ich in einem Brunnen am Pont Neuf und ohne Hosen. Die Hosen sind in Amerika. Wenn Sie wenigstens das Portemonnaie hinausgetan hätten, ehe Sie es ins Wasser schmissen. Gestern hatte ich nämlich Geld bekommen. Was meinen Sie, 60 Francs?
Aber waren die nicht sowieso alle inzwischen?
Weiß nicht. Einige werden schon noch drin gewesen sein.
Oh, ich hab ja solch eine Wut.
Wie sagten Sie, Flammenwerfer?
Franz hatte inzwischen auf meinem Bett Platz genommen. Er erzählte alles mit seiner reizenden süddeutschen Zunge, es klang sehr komisch. Und er selbst, so wütend er wirklich war, genoss bestimmt wie ein Schauspieler in vollen Zügen den Reiz seiner Erzählung und seiner Rolle. Und seine schönsten Trümpfe hatte er noch in der Hand. Nachdem er nämlich zu sich gekommen war, war er auf eine Polizeiwache gegangen, um sein Unglück zu Protokoll zu geben. Als man ihn aber dort ankommen sah, rot geschminkt und ohne Hosen, hatte man ihn gar nicht erst angehört, sondern die Beamten hatten furchtbar zu lachen angefangen und dann hatte einer ein altes Volkslied angestimmt über die Sans-Culotten und das hatten die Beamten im Chor gesungen und noch andere Beamte dazu hereingewinkt und sie waren um ihn herumgetanzt und als sie fertig waren mit ihrem Lied, hatten sie ihn hinausgeschoben.
Sie glauben ja nicht, wie viele Strophen das Lied hatte. Es war ein ganz langes Lied, zumindest 12 Verse. Ja, so etwas lernen die Polizeibeamten auswendig, statt mir zu meinen Hosen zu verhelfen. Na, so habe ich dabei doch wenigstens noch französische Literatur gelernt. Aber sind das nicht die Erbfeinde? Wär mir sowas in Deutschland passiert? Na, Flammenwerfer!
In Deutschland, sagte ich, wären sie wahrscheinlich gleich verhaftet worden. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses oder mindestens wegen groben Unfugs.
Sie müssen's ja wissen, sagte Franz. Sie sind ja Jurist. Sie würden einen gewiss oben hinein verhaften. Aber nun ist es schon zu hell geworden. Nun komme ich ohne Hosen nicht mehr nach Haus. Nun müssen Sie mir schon Ihre pumpen.
Mit Vergnügen, sagte ich.
Hoffentlich passen Sie Ihnen. Sie liegen dort auf dem Stuhl.
Nein, sagte Franz.
Was meinen Sie, ob's nicht bald einen Krieg gibt?
Ich würde ja blutig hausen. Mit Flammenwerfern. Gibt's nicht noch sowas?
Vielleicht können Sie Tankfahrer werden, sagte ich.
Ach, da werde ich wieder lange Film statieren müssen, bis ich wieder solche schöne Hosen habe, sagte Franz. Es waren die guten blauen. Sie spiegelten noch nicht einmal.
Kommen Sie, sagte ich. Wollen Sie nicht eine Zigarette rauchen? Wach bin ich nun doch, und wer weiß, ob wir uns noch so gemütlich sehen. Heute Abend fahre ich ja ab. Wir rauchten. Ich lag im Bett, und er saß auf meinem Bettrand, und er drückte einen Aschenbecher in das Kopfkissen, in dem wir die Asche warfen. Es dämmert allmählich.
Ja, sagte er, nun fahren Sie ja ab. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich noch während Sie hier sind meine Hosen los würde. Na, war's denn eine hübsche Reise für Sie?
Ja, sagte ich, wie man's nimmt.
Ach doch, hübsch war's schon. Eifersucht ist ja kein Vergnügen.
Immer noch besser, sagte er, als ohne Hosen in einem kühlen Brunnen sitzen. Ist's Ihnen denn noch schlimmer gegangen inzwischen?
Ach, sagte ich, weiß nicht, verschieden.
Wann hatten wir uns denn eigentlich zuletzt gesehen?
Dienstag, nicht wahr?
Bei Depp?
Mittwoch war ein sehr schöner Tag, da war ich mit Teddy in Versailles. Versailles ist ja Sache, wissen Sie?
Ja, sagte er. Sie müssten erst Fontainebleau sehen. Und Chartre? Na, Sie kommen doch noch einmal wieder her. Das steht bei Gott, sagte ich. Versailles ist jedenfalls unerhört. Der Park ist ur. Ich finde auch das Schloss nicht ohne.
Doch, sagte Franz, natürlich, es ist schön. Ich finde, sagte ich, es ist einer der schönsten Orte der Welt.
Sogar die krummbeinige Table du Traité ist ganz ulkig.
Tatsache war, dass ich an dem Mittwoch in Versailles fast so glücklich gewesen war wie im vorigen Herbst in Berlin. Es war Vorfrühlingswetter und ich war mit Teddy allein und wir waren gerade friedlich gestimmt und ich sagte nichts besonders Dummes und Böses. Wir waren einen ganzen Tag lang Freunde gewesen.
»Ich werd's doch mit Flammenwerfern zerschießen«, sagte Franz, »diese Erbfeinde.«
»Aber nicht Versailles«, sagte ich.
»Paris noch, meinetwegen. Aber Versailles lassen Sie stehen, darum wär's zu schade.«
»Um meine blauen Hosen ist's auch schade«, sagte Franz. Sie spiegelten noch nicht einmal.
»Donnerstag war auch noch ein ganz schöner Tag«, sagte ich. »Freitag so lange auch noch. Freitag hatte ich dann den ganz großen Krach.«
Franz rauchte und wartete taktvoll ab, dass ich mehr erzählte. Nicht einmal seine Hosen erwähnte er. Ich änderte meine Lage im Bett und sagte, »Ich bin idiotischerweise mitgegangen auf den Ball der Wiener Gesandtschaft. Mit Teddy und Go. Horwitz war auch mit und dann der Bayer da. Wenn Sie den kennen, wie heißt der? Ein ganz großer Idiot. Übrigens war der ganze Ball schon widerlich. So lauter Diplomatengreise und alte Damen, die ihr Fett ausstellen und Gummipuppen von Attachés, die ihnen die Hände küssen, um sich die Karriere nicht zu verderben. Teddy war natürlich Feuer und Flamme. Ich habe eine Weile mit Go getanzt. Manchmal habe ich auch einfach irgendwo rumgesessen und Gift gesogen. Kennen Sie das bei Lichtenberg mit dem Giftsaugen?
Natürlich, sagte Franz. Dass er eine Einrichtung mit sich einherträgt, bestimmt aus allem, was um ihn drum herum geschieht, die größtmöglichste Quantität von Gift zu saugen.
Ja, sagte ich, das ist eine tiefe Beobachtung. Übrigens war ich, glaube ich, der uneleganteste Mann auf dem Ball, mit meinem Abitursmoking. Teddy kriegte ich nachher überhaupt nicht mehr zu sehen. Sie tanzte mit weiß ich wem, mit dem ganzen Attaché-Gesindel und mit dem Bayern. Bäh. Große bayerische Kuh.
Franz Frischauer lachte. »Ist das so zum Lachen?«, sagte ich. »Kennen Sie das nicht? Sind Sie nie eifersüchtig? Es ist ein ekelhaftes Gefühl.«
»Schon, schon«, sagte Franz.
»Aber man muss doch wissen, auf wen man eifersüchtig ist, wo's lohnt. Man ist's doch nicht auf all und jeden.«
»Gerade«, sagte ich. Ich war damals noch ziemlich jung. »Leute, mit denen es lohnt, das ist noch nicht so schlimm. Auf sie bin ich noch ganz gern eifersüchtig, aber diese Smoking-Proleten, was sich Teddy so alles anhängt, es ist manchmal so schrecklich entmutigend, wissen Sie? Was hat es denn für Zweck, in einer Lotterie mitzuspielen, wo auch so ein Bayer gewinnen kann?«
»Und der Bayer ist noch nicht das Schlimmste«, sagte Franz.
»Weiß der Teufel«, sagte ich.
»Und was haben Sie schließlich gemacht?«, sagte Franz.
»Getürmt«, sagte ich. Irgendwann um 2 oder 3 war es mir eben plötzlich zu viel. Es ging nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wenn ich noch länger geblieben wäre, wäre ich eben geplatzt. Ich konnte auch nicht mehr länger mit Fräulein Go tanzen und lächeln und Französisch reden. Es ging nicht mehr. Ich hatte leider noch so allerhand Sachen von Teddy, die nicht in ihr Täschchen gingen. Kamm, Schlüssel, ich weiß nicht, was noch. Die musste ich ihr leider noch geben. Und dann bin ich nach Haus gegangen.
Sebastian Blomberg mit der 2. von 10 Folgen aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge am Morgen vorgelesen steht ab sofort 7 Tage lang im Internet für Sie bereit unter ndr.de/kultur und auch in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Landwirte in der EU sollen künftig deutlich stärker entlastet werden. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich unter anderem darauf, dass die Bauern künftig weniger Papierkram erledigen müssen. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
In Zukunft soll es weniger Kontrollen vor Ort und mehr Geld für kleine Betriebe geben. Dabei werden die Bedingungen, um Fördermittel von der EU zu erhalten, vor allem für Biobetriebe einfacher werden. Die EU-Kommission hatte die Veränderungen bei der Agrarförderung im Frühjahr vorgeschlagen, nach zum Teil heftigen Bauernprotesten in Brüssel und europaweit. Nach Kommissionsberechnungen sollen die landwirtschaftlichen Betriebe in der EU so jedes Jahr Aufwand im Wert von bis zu 1,6 Milliarden Euro sparen können. Nationale Behörden sollen rund 200 Millionen Euro sparen. Auch sollen Landwirte im Krisenfall, etwa bei Naturkatastrophen oder extremen Wetterereignissen, leichter und unbürokratischer, wie es heißt, durch Mitgliedstaaten unterstützt werden dürfen.